Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
Ja, das ist die Ausgabe vom 17. September 2024. Dominik Feusi und Markus Somm. Es ist immer noch Session. Heute ganz zwei sehr wichtige Geschäfte im Rat. Und das eine ist eine gute Nachricht, das andere ist eine schlechte Nachricht. Gehen wir zuerst mal zu der guten Nachricht. Dominik, um was geht's?
Ja, der Ständerat hat zum zweiten Mal sich über den UNO-Migrationspakt unterhalten. Debatten ist, sagen wir mal, lebendig gewesen. Der Bundesrat hat es schon zum zweiten Mal nach 2018 probiert, den durchs Parlament zu schliessen. Aber es ist auch heute wieder nicht gegangen. Der Ignacio Cassis hat sich, ja, mein Eindruck ist, sehr subjektiv, er hat sich so ein bisschen nolens volens, also er hat sich doch ein bisschen reingegeben, er hat selbstverständlich die offizielle Position vertreten, aber irgendwie habe ich gespürt, dass ihm nicht wohl ist dabei. Und er ist auch wirklich abgesunken. Ihr findet auf nebelspalter.ch die wichtigsten Stimmen aus der Debatte von einem Beat Rieder, der gewarnt hat, ein so realitätsfremdes, unehrliches Papier hätte er noch nie gesehen, das offensichtlich von Diplomaten für Diplomaten geschrieben wurde. Gratulation. Aus dem Lötschental kommen die richtig guten Sätze, die es in Bern braucht. Gratulation an Beat Rieder, der Marco Chiesa. Ähnlich, keiner von uns in diesem Saal ist naiv. Das hat nicht gestimmt, weil es hat natürlich Leute gegeben, die so naiv gewesen sind. Der Daniel Josic hat sich dafür eingesetzt, aber am Schluss. Man tut jetzt so ein bisschen in einer diplomatischen Wolte. Also man sagt nicht wirklich Nein, aber man unterschreibt ihn nicht. Und das ist entscheidend.
Aber sag mal, wie ist der eigentlich durch den Bundesrat gekommen, der Migrationspakt? Ist das noch gewesen, irgendwie ein altes Regime vor der stabilen bürgerlichen Mehrheit, die besteht aus zwei SVP und zwei FDP unter der Führung von der Karin Keller-Sutter und dem Albert Rösti? Wie sieht das aus?
Ja, ich bin in diesen Sitzungen nicht dabei, aber ich habe ein bisschen den Eindruck, es ist halt wieder mal so, wir haben das bei der Entwicklungshilfe schon besprochen. Ignacio Cassis hat sich gegen seine Leute nicht durchgesetzt. Er ist jetzt da, hat auch nicht sein politisches Kapital reingeworfen. Und eben, ich habe ein bisschen den Eindruck gehabt, ich weiss nicht, ob es, er hat es nicht so gesagt, dass er wie der Ständerat eigentlich die Aufraumarbeit hat machen. Und weißt, das grössere Thema ist ja generell, wie geht man in einem Land mit direkter Demokratie, mit so Verträgen, internationalen Verträgen um, mit dem sogenannten Soft Law, oder mit irgendwelchen Deklarationen von der UNO oder irgendwelchen Programmen von der UNO, wir haben das auch bei der Biodiversität erlebt, beim ganzen Klimazeug und so, wie geht man mit dem um? Ist das denn direkt anwendbares Recht? Nein, ist es nicht. Und was macht man denn? Tut sich die Verwaltung sowieso an das Softlaw halten, irgendwie, weil sie einfach Lust hat, weil sie linksgrün ist? Oder tut man das wirklich dem Parlament vorlegen? Das wäre eigentlich die ordentliche Variante. Und beim Migrationspakt hat das Parlament ja 2018 den Bundesrat gezwungen, das dem Parlament vorzulegen. Und darum hat man es jetzt müssen machen und darum hat man es auch können ablehnen. Aber bei allen anderen, diesen internationalen Bandenspielereien, wenn ich so würde sagen, hat man es bis jetzt eben nicht gemacht und das Problem ist ungelöst.
Also ich würde sagen, da würde vielleicht mal ein guter parlamentarischer Vorstoss für Klarheit sorgen, oder? Eigentlich müsste das Parlament sagen, das lassen wir uns nicht gefallen.
Exakt.
Dass wir uns als Gesetzgeber eigentlich da die Macht aus der Hand nehmen lassen von irgendwelchen birnenweichen Funktionären bei der UNO aus Afrika und Asien oder Südamerika, alles absolut funktionsfähige Demokratien. Man muss sich nämlich das überlegen, oder? Die UNO ist jetzt eine von den undemokratischsten Institutionen, die es überhaupt gibt. Erstens einmal ist die Mehrheit, sind alles Diktaturen. Sind Diktaturen dort. Und die Leute, die dort arbeiten, kommen zum grössten Teil aus diesen Diktaturen. Und von dem her geht es eigentlich überhaupt nicht. Für die Schweizerische Eidgenossenschaft geht das überhaupt nicht. Dass wir eben schon Softlaw, finde ich, schon als Begriff ja eigentlich einen Widerspruch in sich.
Neusprech.
Entweder gibt es ein Gesetz oder es gibt kein Gesetz. Es gibt nicht ein weiches Gesetz, wo man sagt,
oder
ja, heute 120 und morgen 140, das ist Softlaw. Das dürfen wir nie nicht akzeptieren. Wir akzeptieren es aber, wenn die Fritzen von der UNO das machen. Das ist eine Zumutung. Der Bundesrat sollte eigentlich ganz grundsätzlich das nie mehr zulassen. Sondern immer gerade dem Parlament vorlegen, wenigstens. Oder eigentlich finde ich eben, das Parlament sollte sich da wehren. Ich meine, was sind das für Leute? Die sind doch stolz auf ihre Position, auf ihre Bedeutung als Volksvertreter von der Schweizer Wähler und Wählerinnen. Also von dem her, aufhören mit dem Seich Und was ich auch noch finde, muss jetzt, wenn wir einfach den Beat Rieder, dann muss man jetzt wirklich dreimal loben. Das ist genau unser Problem. Ich meine, die Diplomaten, das EDA sollte man mal ausräumen. Einfach ausräumen. Vielleicht 80% der Leute entlassen. Und dann sollen sie sich neu bewerben. Und dann tun wir die Leute neu anschauen. Weil die Versuchung, die links-grüne Versuchung von unserer Diplomatie bringt uns so viele Probleme. Wir sehen es ja vor allem bei der EU, wo alles Euro-Turbo auf Brüssel kräuchen, sich auspeitschen lassen und nachher kommen sie und sagen, wir hätten nicht anders können. Das brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht solche Leute, die ihr Land eigentlich aufgegeben haben, die eigentlich finden, Brüssel ist lässiger als Bern. Das brauchen wir nicht. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema.
Wenn Viola Amherd zurücktritt in einem Jahr, dann könnte der Beat Rieder nachher rutschen.
Absolut. Beat Rieder vor Außenminister, das wäre sehr schön. Und dann zuerst einmal alle Diplomaten auswechseln. Ich bin absolut dafür, dass es eine Walliser-Quote gibt. Nur noch Walliser anstellen. Finde ich, ist okay. Einfach weg mit diesen Diplomaten, weg mit diesen inkompetenten, europhilen, überforderten Leuten. Die brauchen wir nicht. Das sind Staatsangestellte, die durchaus noch jemand anders auch arbeiten können und auch eine gute Rolle können spielen können.
Morgen ist übrigens das Jubiläum 450 Jahre Raclette. Es gibt eine grosse Party auf dem Bundesplatz und ich habe jetzt mit einem Walliser Nationalrat, der das organisiert, aus dem Val de Bagne, wo wirklich das beste Raclette herkommt, habe ich jetzt müssen anbändeln, damit ich auch noch eine Einladung bekomme.
Genau, weil der Dominik natürlich mit seiner Frau aus dem Wallis, der muss Raclette essen, sonst hat er daheim noch eine Kraft, man geht ja nicht.
Und man muss es streichen, nicht wie der Deutschschweiz in diesen blöden Pfännchen schmelzen, weil Raclette ist französisch und heisst streichen.
Ja,
und nicht natürlich.
Ja,
schmelzen.
Selbstverständlich. Tönt die Leute rausrühren. Entlassen,
die blöden Pfännchen machen. Genau.
Gut, genau. Also jeder Diplomat, der sein Raclette falsch ist, Gang noch jemand anders geschaffen. Gut. Haben wir noch etwas anderes, nämlich eine negative Nachricht, um was geht's?
Ja, im Nationalrat ist heute, ja, man kann fast sagen, Jacqueline Badran-Festspiel sind gewesen. Sie hat das Investitionsprüfungsgesetz, das im Ständerat von Beat Rieder, wir müssen es erwähnen, aufgeleistet worden ist, weil man soll können, wirklich ganz komplizierte und schwierige Sachen, also schwierige problematische Unternehmenszweige, soll man können schützen vor Investitionen, insbesondere zum Beispiel aus China. Der Fall Syngenta hat das ausgelöst. Aber jetzt bastelt man ein Gesetz, du glaubst es nicht, was da alles drin ist. Da hat man x Branchen noch dazu tun, alles, was mit Wasser zu tun hat, alles, was mit Strom und Stromnetz zu tun hat. Es geht also und nicht nur, weißt du, um irgendwie Atomkraftwerk oder Staudämm, sondern einfach Firmen, die nur schon 50 Mitarbeiter haben oder 10 Millionen Umsatz im Jahr, müssen, wenn sie einen ausländischen Investor an Bord holen wollen, eine Genehmigung vom Staatssekretariat für Wirtschaft einholen. Und das ist komplett absurd. Da ist das Kind im Bad ausgeschüttet. Das führt nämlich dazu, dass Investitionen schwieriger werden. Ein Ausländer, der in der Schweiz investieren will, muss sich überlegen, komme ich das Geld je wieder zurück über? Oder muss ich einem linksgrünen Beamten im Seko Bitti-Betti machen, dass ich das kann? Und die, die jetzt schon das Geld in der Schweiz haben, die fragen auch bei der Schweizer Unternehmensleitung nachher, du, was ist das für ein komisches Land, wo da plötzlich uns irgendwie komisch behandeln will? Und das ist letztlich ein Investitionsverhinderungsgesetz. Und ich hoffe sehr, dass der Ständerat inklusive der Beat Rieder da sagt, so haben wir das eigentlich nicht gemeint. Das Problematische ist, mitgemacht, Jacqueline Badran und ihre SP hat ja nicht eine Mehrheit, mitgemacht hat fast die vereinigte Mitte, etwa die, der Philipp Kutter aus Wederschwil, ist etwa die ausgeschert und vor allem die halbe, teilweise sogar die Mehrheit von der SVP, die mitgestimmt hat für mehr Badran-Heimatschutz.
Genau. Absolute Katastrophe. Ein protektionistisches, nationalistisches Blut- und Bodengesetz. Jacqueline Badran ist so ein bisschen Blut- und Bodenlinke. Sieht man ja auch bei ihren ganzen Vorstellungen, was Wohnraumpolitik ist.
Genau das Gleiche, ja.
Das ist wirklich eine sozialistische, nationalistische Politikerin. Und da sollte die SVP auf keinen Fall noch mitmachen. Völlig daneben. Und es ist wirklich daneben, weil der Fall Syngenta haben wir ja damals noch in Basel aus der Nähe erlebt. Und dort, finde ich, ist es ein anderer Fall gewesen. Ich war absolut gegen die Übernahme von der Syngenta durch eine chinesische Firma. Warum? Weil das eine Staatsfirma ist. Das ist der Unterschied. Ich will nicht, dass Kommunisten aus China eine Firma besitzen in der Schweiz. Das will ich nicht. Und das könnte man auch verhindern. Das ist kein Problem. Man könnte einfach festlegen, es gibt keine ausländische Investoren, die vom Staat her bezahlt sind oder mit dem Staat verbunden sind, die bei uns sich einkaufen können. Das wollen wir nicht. Auch aus Sicherheitsgründen ist das absolut vernünftig, dass man sagt, das geht nicht. Aber dass man jetzt das so extrem ausformuliert, dass praktisch jeder, der Ausländer ist, schon mal unter Verdacht steht und das notabene in einem Land, wo so unglaublich viele ausländische Investitionen macht. Ich meine, wir sind in Amerika einer der grössten Investoren, in Deutschland, in Frankreich, in Italien, in China übrigens sind wir auch einer der ganz grossen. Das ist doch birrenweich, das ist doch kontraproduktiv, das ist total daneben. Die SVP sollte sich schämen, so ein birrenweiches Badran-Gesetz, ein Blut- und Bodengesetz von der Jacqueline Badran zu unterstützen. Ich weiss nicht, was in die Gefahren ist. Magdalena Martullo, entweder ist sie in den Ferien oder abwesend oder sonst irgendwann mit unterwegs. Keine Ahnung, dass sie die Parteien so nicht im Griff hat, in so einer wichtigen Frage.
Zwei Sachen. Der Bundesrat hat genau das vorgesehen. Er hat gesagt, staatliche Investoren, das wollen wir prüfen. Oder staatsnahe. Man muss das natürlich, weil sonst kann man das irgendwie tarnen. Das ist also, aber das hat man heute eben ausgeweitet. Und zu Magdalena Martullo, sie ist, etwa die hat sie anders gestimmt. Also die SVP ist völlig quer gespalten gewesen, ganz komisch. Und ich darf leider den Namen nicht sagen, aber ein bekannter SVP-Nationalrat hat mir gesagt, wir, also die SVP, wir sind extrem homogen, aber bei komplexen Vorlagen sind wir überfordert. Es hat, soviel ich weiss, auch in der SVP-Fraktionssitzung eine längere Diskussion gegeben, aber spät am Abend, wo insbesondere die, die ein bisschen wirtschaftsnah sind in der SVP, ja, haben halt müssen gehen. Offenbar sind nur noch die Hälfte rum gewesen. Und dann muss man halt schon fragen, was mit dem Thomas Aeschi los ist. Ich meine, er ist Fraktionschef. Er müsste ja auch.
Der ist ja sicher dabei gewesen, oder?
Der ist sicher dabei gewesen. Und dann muss man ja schon sagen, wir können es noch auf die Metaebene heben, oder? Ich meine, in der SVP hast du eigentlich während Jahrzehnten den Deal gehabt zwischen dem Wirtschaftsflügel und den Bauern. Die Wirtschaftsflügel hat gesagt, wir lassen die Bauern in Ruhe. Das leisten wir uns. Und vor allem die Landwirtschaft ist wichtig für die Schweiz und für die Versorgung. Das ist, hat immer gegolten. Aber im umgekehrten Schluss tünt ihr auch eigentlich eine liberale Wirtschaft und liberale Rahmenbedingungen befürworten. Und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich den Eindruck habe, dass der Kompromiss innerhalb von der SVP, der ist verloren gegangen. Und das ist nicht zum Guten für die Schweiz, ist auch nicht zum Guten für die SVP.
Genau, und das liegt am Wirtschaftsflügel, oder? Der Wirtschaftsflügel ist offensichtlich, hat Gescheites zu tun gehabt, hat die Sitzung geschwänzt, hat gefunden, wir gehen schon heim ins Bett und wir lassen die Bauern unter sich und die
oder
Bauern
haben gefunden,
wir kommen nicht mehr raus und wir stimmen so, wie Badran das sagt. Badran ist ja so eine nette und charmante Person. Wer kann der Jacqueline Badran widerstehen, wenn sie etwas sagt? Nein, es ist ja unglaublich. Nein, es ist peinlich. Ich würde vielleicht noch betonen, der Kompromiss, den du gesagt hast, das ist ja der uralte Kompromiss. Der ist auch im Freisinn immer so gewesen, bevor die FDP nicht Birnenwein geworden ist, hat die FDP genau das Gleiche immer gemacht. Oder? Man hat immer gewusst, wir wollen Freihandel, wir wollen liberale Rahmenbedingungen, aber der Bauernverband, der ist eine Ausnahme, weil der Bauernverband brauchen wir, das Fussvolk brauchen wir eigentlich, um eben die liberale Politik durchzusetzen. Dafür dürfen wir den Bauern Schutzzölle erlauben, Landwirtschaft, das hat etwa um 1890 angefangen, das ist eine uralte Geschichte, ein uralter Kompromiss, immer gewesen, im bürgerlichen Lager, zuerst von der FDP getragen und nachher, wo die FDP, und da kommt die grosse Sünde, mit dem EWR Bauern einfach im Regen stehen lassen hat, ist das aufgebrochen worden und hat sich weiter fortgesetzt in der SVP. Natürlich unter Führung von Christoph Blocher, der
Walter Frey
ein Wirtschaftsliberaler ist und der Walter Frey ist natürlich auch ein Wirtschaftsliberaler. Das war ein starker Wirtschaftsflügel gewesen. Die sind halt auch hingestanden. Und ich muss sagen, da bin ich sehr enttäuscht von der Magdalena Martullo. Hätte sie müssen hinstehen. Zweitens Thomas Aeschi auch. Warum kann er sich da nicht durchsetzen? Das geht nicht. Auch der Thomas Matter muss sich da können durchsetzen. Ist ein unsinniges, dummes Gesetz. Am Schluss wird es wahrscheinlich nicht so schlimm, wie wir es jetzt dargestellt haben, weil unsere Beamten, obwohl es links-grün sind, in dieser Frage wahrscheinlich noch nicht so falsch beraten sind. Aber es ist unschön, es ist nicht gut. Wir wollen nicht, dass der Staat schaut, wer darf bei uns investieren. Wir wollen das nicht. Das ist antiliberal, SVP, pfui. Mitte sowieso pfui und bei der Linken müssen wir gar nichts sagen, das ist immer pfui, 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 pfui. Gut, gehen wir zum nächsten Thema, der Beat Jans, unser Lieblingsbundesrat von der Pfui-Partei. Um was geht's?
Ja, das ist lustig, weil er hat gestern müssen auf eine Frage von der Nationalrätin Barbara Steinemann, SVP Zürich, jetzt sehe ich es gerade, hat er müssen antworten, wie lange eigentlich seine 24-Stunden-Verfahren gehen. Und ja, das ist der längste Tag. Es ist der längste Tag. Die 24 Stunden nach Beat Jans, die gehen durchschnittlich 17 Tage.
Das ist wirklich hart. Das ist natürlich ein brutales Eingeständnis, aber auch eines, das man jetzt immer wieder muss wiederholen muss.
Ja, genau.
Weil es zeigt einfach, wie der Beat Jans das nicht im Griff hat. Er hat die Asylpolitik überhaupt nicht im Griff. Er ist völlig überfordert. Einerseits ideologisch, weil er es fast nicht übers Herz bringt, da wirklich einen neuen Kurs einzuschlagen. Er hat es am Anfang gesagt, aber von dem Willen ist nicht mehr viel zu spüren. Und das Zweite ist einfach eben, wenn er halt nicht schwenkt, dann wird das immer ein schlimmes Chaos. Und ich muss ehrlich sagen, dass er jetzt rechts überholt wird von so einer inkompetenten Innenministerin wie Nancy Faeser aus Deutschland. Ja, also da wäre ich jetzt nicht so stolz. Das ist nicht gut. Gut, gehen wir zu einem nächsten Thema. Economie Suisse hat einen Vorschlag, was die Nationalbank mit ihren Gewinnen machen will. Aber bevor wir auf das gehen, zuerst noch ein kurzer Hinweis auf eine unglaublich gute neue Webseite, Streetlife genannt. Alle, die interessiert sind an Auto, aber eben vor allem an der Verkehrspolitik. Was läuft in der Verkehrspolitik? Die sollten streetlife.ch anschauen. Hört gut zu.
Jetzt auf streetlife.ch. Ladekonflikt im Mehrfamilienhaus. Darf ich an der Steckdose mein E-Auto laden? Und kaufen wir unsere Neuwagen künftig nur noch online? streetlife.ch, die Schweizer Newsplattform für Verkehr und Auto. Hol dir jetzt deine News mit PS.
Gut, zurück zu der Economie Suisse. Ein intelligenter Vorschlag von der Economie Suisse.
Es ist Avenir Suisse, Markus. Aber
Entschuldigung,
das
ist ganz böse. Ein sehr intelligenter Vorschlag von der Avenir Suisse.
Genau, die Avenir Suisse kümmert sich um die Unabhängigkeit von der Nationalbank. Das ist ja das, was die Nationalbank selber immer behauptet, sie sei es. Aber der Druck ist eigentlich seit 20 Jahren am Wachsen. Der Druck aus der Politik, ich spüre den in der heiligen Halle vom Bundeshaus, nicht gerade täglich, aber immer wieder. Es gibt Dutzende von Vorstössen, die das Gefühl haben, ja, mit diesen Gewinnen, ja, mit dem Kapital oder mit einem Staatsfonds könnte man doch noch so gut tun. Und es ist wie immer in der Politik, gute Ideen gibt es wie Sand am Meer. Aber das Geld dazu fehlt und Prioritäten setzen will man nicht. Darum will man gerne so eine Bank, die einfach Geld drucken kann und so. Und das Interessante ist wirklich, sie sagen, ja, das bin ich mir nicht bewusst gewesen, oder? Dass das Ziel, Preisstabilität, das wichtigste Ziel von der Nationalbank, ist gar nicht in der Bundesverfassung drin, sondern nur im Nationalbankgesetz. Und man könnte das eigentlich, um es noch absichern, in die Verfassung nehmen. Das ist der eine Vorschlag. Und der zweite ist, damit die Begehrlichkeiten bei der Gewinnausschüttung ein Ende haben, vor allem Kantone, die geifern ja nach denen, tun sie schon, obwohl es ja schwankt, oder, tun sie es alle schon ins Budget rein, oder, und sind dann am Jammern, wenn es kein Geld gibt, oder, könnte man ja sagen, wir hören auf mit dem Verteilen von dem Geld an Bund und Kantone, sondern wir tun es an die Bevölkerung auszahlen. Einfach so wie CO2-Abgabe, ja auch jeweils der Krankenkasse gut geschrieben wird. Jetzt, glaube ich, kommen wir alle so ein Briefli über. Wenn das genau liest, kommst du irgendwie 100 Stutz über pro Person. Oder glaube ich weniger, es ist weniger, Entschuldigung. Aber bei der Nationalbank wäre das mehr. Es wäre irgendwie zwischen 110 und 440 Franken, je nach Gewinn, was sie macht, wo man überkommt Ende Jahr und dann wäre es der Politik entzogen. Und das finde ich eigentlich einen guten Vorschlag.
Genau, du hast es eigentlich am Schluss genau richtig gesagt. Alles Geld, das Politiker und vor allem unsere lieben Beamten nicht haben, ist gutes Geld. Und alles Geld, das in Bern in der Kasse versinkt, wird häufig, nicht immer, wichtig betonen, nicht immer, aber häufig wird es verdoppelt oder verbrennt oder vernichtet oder verschwendet. Gut. Wir haben noch ein anderes Thema, wo es auch um Geldverschwendung geht oder Geldvernichtung oder es geht eigentlich um Steuer. Wie soll man dem sagen? Steueroptimierung. Normalerweise, wenn wir da über Unternehmer oder Manager reden würden, würden natürlich die Medien sagen, Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Steuermord. Aber wenn es um einen Funktionär geht, von der Heiligen Europäischen Union, der Hochburg der Bürokraten, dann sagt man gar nichts. Es geht um den Thierry Breton. Das ist der Kommissar aus Frankreich, der jetzt relativ überraschend seinen Rücktritt erklärt hat. Ich habe eine gewisse Sympathie, ich muss ehrlich sagen, mit der Ursula von der Leyen zusammenarbeiten. Ich glaube, das ist eine Strafe. Das ist eine Strafe Gottes. Lieber würde ich in der Hölle Platzanweiser spielen, als mit Ursula von der Leyen müssen zusammenarbeiten. Aber es geht eigentlich jetzt nicht um das, sondern um was geht es, Dominik?
Ja, es ist einfach lustig, weil der Thierry Breton, das ist ja, muss man noch ein bisschen erinnern, für die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, aber sich jetzt nicht gerade wissen, in welchem Zusammenhang. Er war ja der, der einen Briefkontakt mit dem Elon Musk hatte, so in den letzten paar Monaten. Und letztlich der Elon Musk wollte unter Druck setzen, weil ja sein Portal, weil man dort eben seine Meinung kann frei äußern kann und das der EU natürlich nicht passt. Er wollte dort einen kleinen Zensor raushängen. Der kleine französische EU-Kommissar wollte zensurieren, was dort passiert. Und er ist eben aufgefordert worden, also Frau von der Leyen hat eigentlich Frankreich vor ein paar Tagen hindurch aufgefordert, man soll einen anderen Typ finden, oder zur Erinnerung, jedes EU-Mitglied darf einen Kommissar stellen, oder? Das ist so, wie wenn jeder Kanton darf einen Bundesrat stellen, oder? Das ist einfach, schon das ist einfach schräg. Aber sie hat das Herr Macron geschrieben und der Herr Breton hat davon erfahren und jetzt hat er mit Pauken und Getöse gesagt, dann stehe ich gar nicht mehr zur Verfügung. Aber das Interessante ist, der kleine EU-Kommissar aus Frankreich, der hat eigentlich auch noch seit ein paar Jahren, also seit 2015 zum konkret sein, die senegalesische Staatsbürgerschaft bekommen vom damaligen senegalesischen Präsident, / Diktator Macky Sall. Der ist vor allem bekannt, dass er gegen unliebsame Medienschaffende, gegen unliebsame Abgeordnete mit der Polizei vorgeht. Und das Tolle ist, es gibt dann ein Steuerabkommen zwischen Frankreich und Senegal und dann zahlst du nur noch 5% Steuern. Der Herr Breton hat mehr als 20'000 Euro pro Monat verdient und das nur zu 5% besteuert. Das ist doch ein tolles Leben im Hochsteuer im Vergleich zum Hochsteuerland Frankreich. Ganz genial.
Das mich jetzt aber noch irritiert, Dominik, wir müssen das noch genauer anschauen. Ich habe es auch so gemeint, die zahlen fast keine Steuern als EU-Kommissar in der EU. Wie ist denn das? Also dann hat es gleich noch irgendein Einkommen, haben, was sie eigentlich müssen versteuern.
Ja, also einfach für alles, was sie noch an Spesen bekommen, müssen sie 0% Steuern zahlen. Das sind 20'000, das ist so, wie ich es verstanden habe, ist das wirklich das reine Einkommen. Das müssen sie versteuern, aber sie haben noch x Fringe-Benefits, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe.
Genau, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen, oder? Das ist die gleiche EU-Kommission, die ja sonst die ganze Zeit irgendwelche angeblichen Steueroasen von Schweiz über Liechtenstein, Cayman Islands, Panama und so weiter denunziert, das wären jetzt neue Ausgaben vom Dritten Reich. Aber sie selber tun dann in so einem absolut rein demokratischen, vorbildlichen Rechtsstaat wie Senegal, wo alles super funktioniert, wo wir uns wirklich auch könnten den Scheiben abschneiden, wenn man mal würde sehen, wie man so lebt, Demokratie in Afrika. Dort geht dann der EU-Kommissar Steuern zahlen. Das ist so schlimm, man kann gar nicht so viel essen, wie man muss den ganzen Tag kotzen, wenn man das hört. Aber es gibt ja immer noch Leute, die wahnsinnig überzeugt sind, die EU ist die Zukunft von Europa. Hoffen es nicht, sonst sehen wir alt aus, dann haben wir bald Zustände wie in Senegal. Gut, das war es von Bern einfach an dem 17. September 2024. Dominik Freusi, Markus Somm. Wenn ihr diese Art von Journalismus wollt, unterstützen wollt, dann abonnieren auf neberspalter.ch, das bringt uns am meisten. Und zweitens, ganz, ganz wichtig, auch mit Blick auf Senegal, dönt euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid. In dem Sinn, schönen Abend und gute Zeit. Wir hören uns wieder morgen zur gleichen Zeit auf dem gleichen Kanal.
Das war Bern einfach, gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.